darf ganz herzliche Grüße mitbringen und weitergeben vom Bibelseminar Bonn. Wir erleben dort zurzeit einen nie dagewesenen Zustrom von Studenten, einen richtigen Boom, könnte man sagen. In der ersten Klasse sind 70 junge Leute. Ich bin seit 30 Jahren am Bibelseminar, habe das noch nie erlebt. 70 Leute in der ersten Klasse, die sitzen Mann an Mann und Frau an Frau, so eng ist es da inzwischen geworden. Jetzt hatten wir in der vergangenen Woche sogenannte Schnuppertage. Da dürfen Studieninteressierte kommen, die Interesse haben, im September einzusteigen. Über 50 junge Leute kamen. Es scheint uns so etwas wie ein neues Verlangen, ein Hunger nach Gottes Wort in der Luft zu liegen. Die Krisen der letzten Jahre, es fing ja an mit Corona, dann kam die Ukraine-Krise, jetzt der Nahostkonflikt, dann die ganze gesellschaftliche Leere, die wir heute haben. Die jungen Leute sind so etwas wie ein Seismograph. Sie merken, es gibt keine Werte mehr in unserer Gesellschaft. Niemand weiß mehr, was richtig und falsch ist, was gut und schlecht ist. Man bekommt es heute kaum noch vermittelt. Und da beginnen die Leute wieder zu fragen nach Gott und seinem Wort. Das ist eine tolle Entwicklung und ich bin dankbar, dass ich Zeuge dieser Entwicklung sein darf und dass wir am Bibelseminar den jungen Leuten Gottes Wort weitergeben können und sie dann entlassen können in den Dienst. Die meisten gehen ja nicht als Pastoren oder Missionare, sondern die gehen zurück in ihre Gemeinden und arbeiten ehrenamtlich mit. Manche im Predigtdienst, andere in der Jugend, im Teamkreis und so weiter. Einige gehen dann auch in den vollzeitlichen Dienst und arbeiten als Pastoren, Evangelisten, Dozenten oder auch als Missionare. Man trifft sie inzwischen in ganz Deutschland. Und das ist eine wunderbare Erfahrung. Wir haben etwa 1400 Absolventen seit 1993. 33 Jahre ist das Bibelseminar jetzt alt. Ja, so viel, ein kurzes Update zu dem, was etwa 80 Kilometer entfernt von hier läuft. Wer also von den jungen Leuten noch Interesse hat, zu uns zu kommen. Im September beginnt das neue Studienjahr. Ende September informiert euch auf der Homepage. Das Schöne ist, man kann bei uns sowohl präsentisch, also im Klassenraum studieren, man muss aber auch gar nicht umziehen. Man kann von zu Hause aus studieren. Ich habe das früher schon mal erklärt. Wir haben seit Corona alles hybrid umgestellt. Deswegen haben wir Studenten aus aller Herren Länder, Paraguay, Israel, Kambodscha, auch aus ganz Deutschland, die schalten sich einfach zur Unterrichtszeit zu und sind dann im Originalunterricht dabei mit dem Bildschirm. Die schauen uns zu und interagieren natürlich auch, das ist Voraussetzung dafür, dass das BAföG-rechtlich anerkannt ist, und können dann so das gesamte Studium bis zum Masterabschluss durchlaufen. Also eine ganz tolle Gelegenheit. Wer Interesse hat, bitte auf der Homepage kurz vorbeischauen. Das Wort Gottes, das ich euch mitgebracht habe für den heutigen Karfreitag, finden wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 1. 1. Korinther Kapitel 1, da haben wir es schon ganz genau. Ich lese uns mal die ersten Verse, also ab Vers 18, die Verse 18 bis 25 vor. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Liebe Gemeinde, an Karfreitag geht es mehr als an jedem anderen christlichen Feiertag um das Kreuz Christi. Das Kreuz Christi ist unser Zeichen. Und ich bin immer froh, wenn ich in ein Gemeindehaus komme und sehe dann an der Stirnwand ein Kreuz. Und das ist bei euch auch so. Es geht um das Kreuz. An eben diesem Kreuz scheiden sich aber auch die Geister. Viele Leute können mit dem Kreuz Jesu nichts anfangen. Man glaubt zwar allgemein an Gott, das tun auch die meisten in Deutschland. Mehr als 50% glauben daran, dass es ein höheres Wesen, dass es einen Gott gibt. Aber wenn dann das Gespräch auf das Kreuz Jesu kommt, wenn dann jemand sagt, alleine in Jesus, in seinem Kreuz, liegt das Heil, dann wenden sich die Leute dezent ab. Da wollen sie nichts von wissen. Das Kreuz ist ihnen eine Torheit. Und so heißt auch der erste Punkt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Dieses Wort vom Kreuz ist die Botschaft von Karfreitag und Ostern. Das darf man nicht auseinanderreißen. Das wurde eben auch in der Anmoderation zu Recht gesagt. Wie die zwei Seiten einer Münze, so verhalten sich Karfreitag und Ostern zueinander. Beides gehört ganz eng zueinander. Und wenn Paulus hier vom Wort vom Kreuz spricht, dann meint er die Erlösung, die Christus Jesus an Karfreitag und Ostern für uns und für die ganze Welt erworben hat. Liebe Gemeinde, für uns ist das etwas ganz Wichtiges, das Zentrale überhaupt, aber für viele, viele andere ist das Torheit, so wie es im Predigttext heißt. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Als ich Theologie studierte vor über 40 Jahren an der Universität Marburg, ist mir das auf Schritt und Tritt begegnet. Ich las in dem Buch eines Theologen einmal folgenden Satz und ich möchte das einfach beispielhaft weitergeben, wie Theologen heute über das Kreuz Jesu denken. Da sagt ein Pfarrer einer evangelischen Kirche, Zitat, die Konstruktion jedoch, das Blut Jesu habe fließen müssen, um einen zornigen Gott mit der Welt zu versöhnen, diese Konstruktion finde ich schlichtweg grauenhaft. Und ein Theologieprofessor ergänzt, der Gedanke, dass Gott einen Menschen soll töten müssen, um sich mit der Welt zu versöhnen, macht mir Gott nicht vertrauenswürdig, sondern lässt ihn blutrünstig, barbarisch und roh erscheinen. Wenn schon Pastoren und Theologieprofessoren so denken, muss man sich nicht wundern, wenn die normalen Menschen mit dem Kreuz Jesu Christi auch nichts anfangen. Ein relativ gutes der christliche Glaube alles Positives in unserer Welt hervorgebracht hat. Denken wir an die Krankenhäuser, denken wir an Altenheime, an Reha-Einrichtungen für Suchtkranke. Oft wurden sie von Christen initiiert und aufgebaut. Und das anerkennen die Ungläubigen mit Respekt und Dankbarkeit. Viele schicken auch ihre Kinder ganz bewusst auf christliche Schulen. Sind in den letzten 50 Jahren in Deutschland weit über 100 christliche Bekenntnisschulen entstanden, in allen Bundesländern. Und die Erfahrung ist, selbst Heiden, Ungläubige, schicken ihre Kinder ganz bewusst auf diese Schulen. Warum? Weil sie wissen, dort werden christliche Werte wie Zuverlässigkeit, Treue, Fairness, Gerechtigkeit, Nächstenliebe vermittelt. Das gibt es an allgemeinbildenden Schulen oft nur noch am Rande. Und deswegen sagen Nichtchristen, sagen Ungläubige, da schicken wir unsere Kinder ganz bewusst hin. Man anerkennt auch die Leistung der Kirchen. Ich kann mich entsinnen, ein früherer Bundeskanzler, ich glaube, es war Helmut Schmidt, er soll einmal gesagt haben, ein guter Pastor, der macht 2 Polizisten überflüssig. Warum? Weil ein guter Pastor ja die 10 Gebote predigt und sagt den Leuten, du sollst nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen und so weiter und so fort. Und wenn die Leute das ernst nehmen, hat die Polizei weniger zu tun. Deswegen, ein guter Pastor macht 2 Polizisten überflüssig. Auch das wird anerkannt von der Gesellschaft. Wenn aber dann das Gespräch auf das Kreuz Jesu Christi kommt, dann wendet man sich ab. Und das ist nicht erst heute so. Das war vor 2000 Jahren auch schon so. Paulus schreibt hier im Predigttext, dass das Wort vom Kreuz eine Torheit ist. Die Griechen, sie wollten besonders weise sein. Sie hatten ja die großen Philosophen, Aristoteles, Sokrates, Plato und so weiter. Philosophie, die Liebe zur Weisheit, das war ihre Wissenschaft. Sie beschäftigten sich mit Metaphysik, mit Rhetorik, mit Logik, aber mit dem Kreuz konnten sie nichts anfangen. Als Paulus einmal in Athen war und predigte dort auf dem Areopag, da heißt es, die Athener fingen an, über das zu spotten, was Paulus sagte. Und nur ganz wenige wurden gläubig. Aber das galt nicht nur vor 2000 Jahren für die Griechen, für die Heiden, sondern auch für die Juden. Hier im Text heißt es, die Juden fordern Zeichen. Und genau so war das. Sie kamen zu dem Herrn Jesus und sagten, Herr, wir würden gerne ein Zeichen von dir sehen. Und was sagt der Herr daraufhin? Ich zitiere ihn wörtlich. Der Herr Jesus sagt daraufhin, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Woran die Ungläubigen, die Kritiker, ganz besonders Anstoß nehmen, das ist die Behauptung, dass Gott Sünde nur dann vergeben kann, wenn jemand die Strafe erleidet. Viele denken, der liebe Gott, der muss doch einfach so Sünden vergeben können. So nach dem Motto, schwamm drüber, ich vergesse, was du Schlechtes getan hast. Die Franzosen, die später sagten, pardonnez, c'est son métier, vergeben, das ist doch sein Handwerk. Einfach so vergibt er. Da muss doch kein Blut fließen, ist doch unvorstellbar. Wer so denkt, der hat das Entscheidende nicht verstanden. Gott ist ein gerechter Gott. Und Gerechtigkeit fordert immer Lohn für das Gute. Tadel und Strafe aber für das Böse. Das liegt im Begriff Gerechtigkeit. Den haben wir ja auch in Deutschland noch. Gerichtswesen ist ganz ähnlich. Das Böse muss bestraft werden. Das Gute wird gelobt, wird belohnt. Und genauso ist es bei Gott auch. Eigentlich ganz einfach vom System her, aber viele kapieren es nicht. Stellvertretung ist von daher nötig. Wenn wir nicht sterben wollen, ewig verloren gehen wollen, dann muss ein anderer die Strafe für die Sünde tragen. Sonst müssen wir sie tragen. Und das heißt ewige Verlorenheit. Dieser andere, der unsere Sünden trägt, das ist Jesus. Johannes der Täufer, als er dem Herrn einmal begegnete, da zeigte er auf ihn und sagte, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt davonträgt. Genau das, liebe Gemeinde, hat Jesus getan. Damit kommen wir zum Punkt 2. Das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Für die einen ist es Torheit, können nichts damit anfangen, sind blind für diese Wahrheit. Für die anderen ist es eine Gotteskraft. Als Jesus Christus vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha gestorben ist, da ist nicht nur ein Mensch gestorben, sondern da ist der Sohn Gottes gestorben. Ein Gottmensch. Lateinisch heißt es Deus Homo, der Gottmensch. Und das ist ganz wichtig. Ein Mensch kann uns nicht erlösen. Wir sind ja alle Sünder. Wie wollen wir andere Menschen erlösen? Wie wollen wir die Welt erlösen? Das geht nicht. Ein Mensch muss aber die Sünde tragen. Und deswegen musste Jesus auch Mensch werden. Denn Menschen haben gesündigt und deswegen müssen Menschen auch bestraft werden für die Sünde. Und deswegen war Jesus ein Mensch. Aber Jesus, und das ist das Geheimnis seiner Person, Jesus war nicht nur ein Mensch, Jesus war zugleich Gott. In ihm vereinigt sich Gottheit und Menschheit geheimnisvoll. In der alten Kirche hat man gesagt, una persona, due nature. Eine Person, aber zwei Naturen, die göttliche und die menschliche. Und sie sind in Jesus. Und als er stirbt, stirbt also der Mensch Jesus und zugleich der Gott Jesus. Und das ist wichtig. Warum ist das wichtig, dass am Kreuz nicht nur ein Mensch stirbt, sondern Gott? Weil das Leben Gottes einen so unendlich großen Wert hat, dass wenn er sein Leben dahingibt, er stellvertretend die Sünden aller Menschen sühnen kann. Und genau das, liebe Gemeinde, geschieht an Karfreitag im Jahre 30 nach Christus, als Jesus am Kreuz von Golgatha stirbt. Seine Arme, die ausgestreckt sind, umfassen die ganze Welt. Auf seinen Schultern liegen die Sünden aller Menschen. Er konnte es tragen, weil er Gott ist. 6 Stunden hängt er am Kreuz. Morgens gegen 9 war der Zeitpunkt, wo er gekreuzigt wurde. Nachmittags gegen 15 Uhr ist der Herr gestorben. Wir kennen die Geschichte, wir haben es eben gehört, Daniel hat es uns vorgelesen. Der Herr Jesus wurde ja, bevor er ans Kreuz genagelt wurde, gegeißelt, ausgepeitscht. Man drückte ihm eine Dornenkrone auf, das Blut floss das Gesicht herunter, Striemen, blutunterlaufene Striemen am Rücken, am Bauch, der ganze Körper schmerzte. Und dann wurde er ans Kreuz genagelt, Hände und Füße durchschlagen. Schrecklich, was Jesus erlitten hat. Aber liebe Gemeinde, diese Qualen, die er dort am Kreuz erlitt, waren gar nicht mal das Schlimmste. Denn das haben auch tausende andere erlitten. Die Kreuzigungsstrafe war eine typische Strafe der Römer für Mord, für Hochverrat und so weiter. Die Römer haben tausende Menschen damals gekreuzigt. Viele haben diese Qualen erlitten. Was war die eigentliche Qual Jesu Christi? Es war etwas ganz anderes. Es waren nicht die Schmerzen, die er litt. Die waren auch schrecklich, ganz ohne Zweifel. Aber es war etwas ganz anderes. Als Jesus am Kreuz hing, verdunkelte sich plötzlich die Sonne. 3 Stunden lang. Und zwar von 12 Uhr bis 15 Uhr wurde es finster im Lande. Und Jesus rief dann ganz laut aus, Eli, Eli, lema sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und liebe Gemeinde, jetzt kommt das Entscheidende. In diesen 3 Stunden, als Finsternis über dem Land lag, ging Jesus durch die Hölle. Das heißt, er war von seinem Vater getrennt. Die Strafe für die Sünde ist ja Gottestrennung. Das wissen wir alle. Der Tod natürlich auch, biologischer Tod, aber viel schlimmer ist der geistliche Tod, die Gottestrennung. Adam und Eva wurden aus dem Paradies rausgeschmissen. Sie hatten keinen Zugang mehr zu Gott. Die Strafe für die Sünde ist Gottestrennung, denn Gott ist ein heiliger Gott. Gott und Sünde passen nicht zusammen. Und als auf Jesus, auf seinen Schultern die Sünden der Menschen liegen, da erleidet er die Strafe, die eigentlich alle Menschen erleiden müssten, nämlich die Trennung von dem lebendigen Gott. Und dies wird symbolisiert durch die dreistündige Finsternis. Jesus ist vom Vater getrennt. Und das, liebe Gemeinde, das waren seine eigentlichen Qualen. Das war das Schreckliche für ihn. Er, der Sohn Gottes ist, der, bevor er Mensch wurde, mit seinem Vater schon zusammen war, vor aller Zeit. Er wird plötzlich vom Vater getrennt. Kann man nicht erklären, aber die Bibel sagt es. Er wird vom Vater getrennt und geht durch die Hölle, 3 Stunden lang, durch die Gottesferne. Und er tut das für uns, damit wir durch die Gottesferne nicht gehen müssen. Das ist Stellvertretung, das ist Liebe. Ich las einmal eine wunderschöne Geschichte, die das ja unübertroffen illustriert. Ich möchte euch diese Geschichte einmal vorlesen. Vielleicht kennt sie der eine und andere. Chamil war ein König im Kaukasus und galt als gerechter und zugleich liebevoller Herrscher. Nun geschah es eines Tages, dass seine eigene Mutter ein Gebot des Königs übertrat. Die Gerechtigkeit forderte 50 Peitschenhiebe auf den nackten Rücken der Mutter. Natürlich musste der König diese gerechte Strafe verhängen, sonst würde er unglaubwürdig. Doch seine eigene Mutter auszupeitschen, das war ein unerträglicher Gedanke. Tagelang dachte er über eine Lösung nach. Schließlich kam ihm der rettende Einfall. Am Tag, als die Strafe vollzogen werden sollte, wurde die Mutter an den Händen gefesselt und auf den Richtplatz geführt. Als der Strafvollstrecker zum ersten Peitschenhieb ausholte, sprang der König mit einem Riesensatz dazwischen, beugte sich schützend über seine Mutter und rief: "Vollstrecke die Strafe bis zum letzten Schlag auf meinem Rücken." So konnte alles Volk sehen: Der König ist gerecht, aber der König ist auch voller Liebe. Er selbst trägt die Strafe, die eigentlich seine Mutter hätte tragen müssen. Liebe Gemeinde, und genau das ist der Kern des christlichen Glaubens. Nicht nur der Kern von Freitag, das wir heute feiern, sondern der Kern des christlichen Glaubens überhaupt. Es geht um Stellvertretung. Gott selber trägt die Strafe in Jesus Christus, seinem Sohn. Die Bibel sagt, Gott war in Christus und trug unsere Strafe und versöhnte die Welt. Über diese Karfreitag- und Stellvertretungstheologie könnte man viel sagen. Ich möchte da nicht weiter und tiefer drauf eingehen, sondern möchte zum dritten Punkt kommen, nämlich zu unserer Entscheidung. Vertraue dem Wort vom Kreuz. Vertraue dem Wort vom Kreuz. Das Wort vom Kreuz leuchtet den mächtigen und Klugen nicht ein. Es ist für sie, ja, ein Ärgernis, könnte man sagen. Ich lese uns aus dem Predigttext ein paar weitere Verse vor, und zwar ab Vers 26, und es ist schon hochinteressant, was Paulus da schreibt. Er sagt zu der Gemeinde in Korinth: Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Das sind nicht viele Weise nach dem Fleisch. Das sind nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme berufen, sondern was töricht ist vor der Welt. Das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist und was gering ist vor der Welt. Und was verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zu Schanden mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Liebe Gemeinde, so wie es vor 2000 Jahren war, so ist es heute auch noch. Schauen wir in unseren Saal. Wo sitzen hier die Millionäre? Wo sitzen hier die Prominenten, die Stars und Sternchen? Haben wir solche hier in unserer Mitte? Nein, in aller Regel nicht. Gott liebt das Einfache. Gott liebt das Schlichte. Er liebt die Witwen und Waisen. Im Alten Testament kommt das schon immer wieder durch. Im Neuen Testament genauso. Er liebt die, die am Rande der Gesellschaft sind. Die Verlorenen, nicht die gut Situierten, die Verzweifelten, die ruft er. Und sie verstehen das Evangelium Jesu Christi. Das ist das Wunder, dass wir ja erleben, was die Berufung angeht. Ist auch ein Geheimnis. Gott, der natürlich das Herz jedes Menschen öffnen könnte, wenn er wollte, er öffnet bevorzugt die Herzen der einfachen und schlichten Menschen. Was heißt das für uns heute Morgen? Die Botschaft vom Kreuz gilt allen, ganz ohne Zweifel. Jesus ist für alle gestorben. 8,3 Milliarden Menschen leben zurzeit auf diesem Globus, er hat die Sünden aller getragen. Doch die Mehrheit geht an dieser Botschaft vorüber. Es interessiert sie nicht. Sie können nichts damit anfangen. Auch hier in dieser Stadt, Hückelhofen, Baal, die Mehrheit, die sitzt jetzt am Frühstückstisch. Viele liegen noch im Bett, besuchen keine Gottesdienste. Sie können damit nichts anfangen. Sie sind blind für die Wahrheit. Liebe Gemeinde, euch aber wird heute Morgen diese Wahrheit gepredigt. Und Gott stellt euch in die Entscheidung. Willst du dem Wort vom Kreuz Glauben schenken? Willst du dem Wort vertrauen? Soll der Mann am Kreuz für dich die wichtigste Person sein? Oder willst du an ihm achtlos vorübergehen? Liebe Gemeinde, heute Morgen können wir ganz neu, vielleicht zum ersten Mal, dieses Erlösungsgeschenk, was Jesus Christus erworben hat, vor 2000 Jahren, was heute noch gilt, dieses Erlösungsgeschenk persönlich annehmen. Und ich möchte euch dieses Angebot machen. Ich werde gleich mit uns ein Gebet sprechen. Und wem heute Morgen ein Licht aufgegangen ist und er verstanden hat, jawohl, Jesus ist für mich gestorben. Stellvertretend hat er meine Schuld getragen. Ich weiß, ich bin ein Sünder, aber ich vertraue darauf, dass er meine Schuld getragen hat. Und ich möchte ihm in Zukunft nachfolgen. Er soll mein Herr sein. Wer das in einem Gebet bekennen möchte, der kann das jetzt gleich tun. Ich bete laut vor und jeder, der Jesus folgen möchte, kann leise in seinem Herzen das Gebet sprechen. Lasst uns aufstehen und ich möchte uns im Gebet leiten. Ich lasse immer etwas Pause zwischen den einzelnen Sätzen, sodass jeder in Ruhe das Gebet nachsprechen kann. Allmächtiger Gott, ich weiß, dass ich vieles im Leben falsch gemacht habe. Ich bin ein Sünder. Diese meine Sünden trennen mich von dir. Ich bekenne dir alle meine Sünden. Es tut mir leid, dass ich dich und Menschen durch mein Verhalten gekränkt, verletzt und enttäuscht habe. Ich bitte dich um Vergebung aller meiner Schuld. Danke dafür, dass dein Sohn Jesus Christus für meine Sünden stellvertretend gelitten hat und dafür am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Das glaube ich von ganzem Herzen. Ab heute möchte ich mein Leben ganz unter deine Herrschaft stellen und tun, was du in der Bibel befohlen hast. Gib mir ein gehorsames und demütiges Herz. Danke, dass du mich liebst und mein Gebet erhörst. Amen. Wir nehmen bitte wieder Platz. Wer dieses Gebet ehrlich mitgesprochen hat, der darf wissen, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus hat dich gereinigt. Er hat dein dunkles Herz hell gemacht. Das Blut Jesu Christi wäscht rein von jeder Sünde. Dieses Blut hat eine unglaubliche Kraft. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von jeder Missetat. Und was ist, wenn in Zukunft eine Sünde passiert, und sie wird passieren? Geh auf deine Knie und bekenne Jesus diese Sünde. Und du darfst wieder Vergebung empfangen. Denn auch die zukünftigen Sünden bedeckt das Blut Jesu. Liebe Gemeinde, das ist Karfreitag. Das ist die Botschaft, die wir den Menschen zu verkündigen haben. Wie gesagt, die Mehrheit geht dran vorbei. Aber Gott ruft, auch heute noch. Und Menschen kommen zum Glauben. Hier bei euch in Hügelhofen, bei uns in Bornheim und überall auf dieser Welt. Und deswegen gehen wir mutig voran und predigen das Evangelium, die frohe Botschaft von der Vergebung der Schuld, von dem ewigen Leben durch Christus Jesus, den Sohn Gottes. Amen.